Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen.
Ich glaube, wir sind vollzählig. Fast die letzten, vielleicht die letzten noch gekommen. Beginnen wir. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, Donnerstag schon gesagt, ich nehme die Skype-Stunden auf per Skype intern und Hans-Peter wird dann den Ton herausschneiden und diesen Ton dann, wie er es heute schon macht, indirekt über das Mikrofon hochladen, damit die Geschwister da nachhören können. Einfach den, ich habe gesagt, nicht alles, weil das gibt viel zu viel, große Datenmengen, einfach den aktuellen Teil, wo wir dran sind, oder das aktuelle Buch, das wir besprechen. Das zudem, also es werden keine Bilder und auch die Gebete Donnerstag werden herausgeschnitten. Einfach, dass ihr da wisst, nichts von euch geht da ins Netz, optisch, einfach nur die Akustik. Dann wollen wir beginnen mit dem Lied Nummer 24. 24 aus dem Schwarzen. Unser Herz und Mund Lob singe dir unsern Gott, der große Dinge für Sünder und für Feinde tat. Uns gabst du zu deinem Preise den größten aller Liebsbeweise, den Sohn, der uns errettet hat, der deine Wonne war. Ihn hast du ganz und gar hingegeben in Kreuzesnot und Sühnungstod für uns zum Heil, o welch ein Gott. Mit anbetendem Gemüte bewundern wir Gott deine Güte, wie nah sind wir zu dir gebracht. Durch den Sohn hast du das Leben, den Geist der Sohnschaft uns gegeben, zu Hausgenossen uns gemacht. Ohn ihm Lobpreis und Ruhm in deinem Heiligtum, von uns allen durch Jesum Christ. Wie glücklich ist ein Kind, den du Gottvater bist.
Gott und Vater, ja, als Kinder Gottes, ja, als Söhne Gottes, dürfen wir jetzt versammelt sein, um zu danken, zu loben, um den Herrn Jesum vor dir anzubeten, der uns alles geworden ist. Heil und Segen, Retter, und derjenige, der uns führt, bis wir bei ihm sind in der Herrlichkeit. Und so danken wir dir, dass wir die Möglichkeit haben, gemeinsam uns zu ihm hin zu versammeln. Amen.
Amen.
Singen wir das Lied 73. Lamm verwundet und beladen, Heim Jesu mit schwerem Leid, dich darf unser aller Schaden, unsere Ungerechtigkeit. In den Tod hast du dein Leben ausgeschüttet, ganz und gar. Deine Seele hat gegeben, für die Schuld auf dem Altar. Aus den Gluten, aus dem Feuer deiner Leiden ging hervor. Wohlgeruch so süß und teuer, welcher stieg zu Gott empor. Dir im Retter, der nicht scheute, dieses Pein nicht wich zurück. Dir gehört die Menge der Beute, dir verdankt sie all ihr Glück. Dich, der einst mit Sünd beladen an dem Kreuz gelitten hat, dich erheben Myriaden ewig für die größte Tat.
An einem der letzten Sonntage während der Anbetungsstunde ist bei mir das Wort Gericht so ein bisschen durch den Sinn gegangen, Gericht. Und da gibt es ja diese berühmte Stelle in Hebräer, Kapitel 9, Vers 27, die wir sicher schon oft gehört haben, zitiert haben. Ich lese mal den Kontext mit dazu. Da geht es ja auch um das einmalige Opfer des Herrn Jesus Christus. Ich lese ab Hebräer 9, Vers 24. Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, auf dass er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er oftmals leiden müssen, von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter, die offenbart worden, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der Christus nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Seligkeit. Die Fußnote sagt hier noch, getrennt von oder ohne Beziehung zur Sünde. Das heißt, sein Kommen für die Sein hat nichts mehr mit der Sünde zu tun. Und wir sagen natürlich, gut, es gilt für Nichtgläubige. Aber ich habe da mal ein bisschen geschaut, wo steht es denn genau? Und da finden wir in Johannes Kapitel 5 eine sehr schöne Passage, die man hier durchaus dann anführen kann. Es geht auch um das Gericht. Ich lese mal, um den Kontext herzustellen, ab Vers 21. Denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, wen er will, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Jetzt kommt der eine Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und wir wissen natürlich, dass dann spezielles Gericht gemeint ist. Unsere Werke als Gläubige, die wir ewiges Leben haben, werden sehr wohl gerichtet am Richterstuhl Christi. Aber wir selbst werden nicht gerichtet, da ja der Herr Jesus das Gericht für uns getragen hat. Die aber das abgelehnt haben, die kommen an den großen weißen Thron und werden gerichtet. Ich denke mal, damit haben wir doch noch ein vollkommeneres Bild im Vergleich zu dem, was nur in Hebräer 9, Vers 27 steht, sondern auch die andere Seite, was eben mit den Gläubigen passiert und mit den Ungläubigen. Ich möchte noch danken. Jesus, Dank, dass du uns so deutlich mitgeteilt hast, was die Zukunft sein wird eines jeden Menschen, abhängig von der eigenen Entscheidung, ob er auf dein wunderbares Angebot der Gnade eingeht oder es verwirft, dass du dir am Kreuz auf Golgatha erworben hast, wo du alles bezahlt hast, wo du das Gericht hast über dich ergehen lassen und es voll bezahlt hast, sodass wir, die an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hab Danke, Jesus. Amen.
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 Könnten wir noch Lied Nummer 78 singen? Lied Nummer 78.
Hier war, du Herr, du selbst dich
Strafe unsere Sünden, die Schmerzen musstest du an die für uns empfinden. Wir gingen ohne ihr, umhirten arm und los. Doch Gott warf unsere Schuld auf dich und sprach uns los. Befreit in Ewigkeit, erreicht uns kein Verderben. Wir haben Teil mit dir und dürfen mit dir leben, denn mein geborenen Sohn, nimm ewig und allein das ganze Vatergut zum Eigentum wird sein. Ihr freut ob solchem Heil, Lob preisen wir und danken. Wir rühmen deine Gnade, dein Lieben ohne Schranken. Anbetung Jesu dir, teuren Herrn, bald werden wir dich sehen, dein Kommen ist nicht fern.
Einige kurze Hinweise zur Gottheit des Herrn Jesum Christum, dargestellt in seinen Titeln. Alles aus dem Johannesevangelium. Zuerst Johannesevangelium Kapitel 8. Johannes 8. Nur einen Vers, 19. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennet weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Wir sehen im Johannesevangelium, wie auf der ersten Seite übersichtsmäßig schon alles klar ist. In Johannes 1, Vers 11 steht: Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Das Volk hat ihn nicht angenommen. Aber innerhalb dem Volk, lesen wir weiter, steht: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Autorität, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also diese Menschen, die den Herrn Jesum kennen, und kennen meint innige Gemeinschaft haben. Innige Gemeinschaft haben, die kennen Gott. Weil der Jesus Christus Gott ist. Johannes 14, Vers 9. Philippus, Vers 8, spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater. Gott ist ein, geoffenbart in den drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und an solchen einfachen Aussagen sehen wir, dass wer den Herrn Jesus gesehen hat, wer Gemeinschaft hat, wer sich von ihm retten ließ, der hat den Vater gesehen. Und dann eine Stelle aus Johannes 15. Johannes 15. Ich suche eine Stelle, wo wir sehen, dass wer, Vers 22. Johannes 15, 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn Gott nicht durch seinen Sohn geoffenbart worden wäre hier auf dieser Erde, dann hätten die Menschen letztendlich immer eine Ausrede. Aber Gott hat sich geoffenbart, ihm durch seinen Sohn, das sehen wir schon in Hebräer 1, die ersten drei Verse. Und wer den Sohn hasst, hasst den Vater. Und wer den Vater hasst, hasst Gott. Man kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber den Herrn Jesus, der jetzt nimmt sie darauf. Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Matthäus 10, Vers 32. Ein jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater. Wenn man denkt, man kann Christ sein, errettet sein, ohne dass man ihn bekennt. Der hat diesen Vers nicht verstanden. Das geht nämlich nicht. Ein Christ bekennt sich zum und vom Herrn Jesus. Ein Christus bekennt ihn. Den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der ihn dem Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in dem Himmel ist. Das ist eine ganz wichtige Schlüsselstelle auch für die Heilssicherheit und Gewissheit. Wenn jemand sagt, ich bin errettet, aber ich bekenne mich nicht vor den Menschen zum Herrn Jesus, der ist nicht errettet. Das mal einige Stellen, zum Beispiel auch nur noch eine aus dem Kopf. Wer den Sohn ehrt, das ist Johannes 5, der ehrt auch den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Das schließt sich dann aus.
Also Kryptochristen sind keine wirklichen Christen, habe ich jetzt gelernt. Undercover-Christen. Ich habe noch eine kleine Sache rausgesucht zum Thema Gericht. Das nennt sich Krisis auf Griechisch. Krise kennen wir ja. Krino kennen wir, urteilen, richten. Das ist das Verb und Krisis ist das Gericht. Da steht dann auch Entzweiung, Entscheidung, Vergleiche Krise, Streit, die Entscheidung des Kampf- oder Strafrichters, Entscheidung einer Schlacht, Auswahl, Urteilsvermögen, Kritik, Prozessausgang. Also eine ganze Reihe von Dingen, die um das Thema Urteilen, Entscheiden, Richten, Gericht zu tun haben. Und es kommt doch ziemlich häufig vor, nämlich 47 Mal im Neuen Testament. Also ein ganz wichtiges Wort, wie wir ja auch schon anhand von Hebräer 9 und Johannes 5 gehört haben.
Vielleicht noch wegen dem Zeugnis geben, wegen dem Bekennen von dem Herrn Jesus. Das zeigt, dass man wirklich Kind Gottes ist, dass man errettet ist. Wir haben auch eine Stelle, die dann zeigt bei Petrus, dass er den Herrn verleugnet hat. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Petrus errettet war. Vielleicht gibt es da andere Hinweise. Aber wir sehen doch auch, dass auch ein Mensch, ein Christ, vielleicht wir sogar einmal vielleicht den Herrn nicht bekennen oder nicht sofort bekennen oder es, wie sagt man dem, hinterhalten. Also wir halten es im Sack und stehen nicht gerade offen dazu, was dann nicht heißt, dass man das Heil verliert. Aber es ist natürlich schon nicht das, was das Normale ist. Oder? Und das heißt ja auch nicht, dass wir dauernd, wenn wir auf der Straße oder in einer Stadt unterwegs sind, jedem sagen, ich bekenne mich zum Herrn Jesus permanent. Also situativ muss das natürlich auch irgendwie einen Sinn machen oder passen, sonst werden wir ja fast nur unglaubwürdig, wenn wir da irgendwo auf einen Schemel stehen und einfach in die Welt lospredigen. Gut, es gibt vielleicht solche, die können das und haben dann ihre Zuhörer. Ich möchte diese Stelle zeigen, das ist in Lukas 22. Ab Vers 55. Lukas 22, 55. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine gewisse Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn unverwandt an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sagte, Weib, ich kenne ihn nicht. Und dann geht ja die Geschichte letztlich noch weiter. Es war dann dreimal, dass er den Herrn verleugnet hatte. Einfach auch zum Zeigen, es gibt halt auch... Ja, das Wort Gottes hinterhält nichts. Es zeigt natürlich schonungslos auf, wenn jetzt wie hier der ein Petrus den Herrn verleugnet hatte, unter den Menschen, unter den Juden. Das noch so ein Hinweis von mir.
Ich auch bei den Johannesstellen, da geht es oft, vor allem im ersten Brief dann, um abstrakte Wahrheiten, also weiß-schwarz, weiß-schwarz. Im Lukas-Evangelium war Petrus tatsächlich kein Christ. Es gab noch keine. Er wurde erst Christ in Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2. Ich denke, wenn wir sagen, ich bin Christ, ich habe den Heiligen Geist, aber ich verleugne den Herrn Jesus mit Wort und Werk, dann ist klar, dann stimmt etwas Grundlegendes nicht. Abgesehen davon, auch wir als wiedergeborene Christen sind zu jeder Sünde und Schwachheit leider fähig. Und da müssen wir es bekennen. 1. Johannes 1, Vers 7. Da müssen wir es bekennen. Und wir sind dann Christen, wenn wir es bekennen. Wenn wir nicht bekennen unsere Sünden, dann sind wir auch keine.
Ich wollte auch eine Stelle beitragen mit dem Bekennen. Das hat mich sehr angesprochen. Und zwar Römer 10, ich lese ab Vers 5. Denn Moses beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Kein Mensch lebt dadurch, dass er das Gesetz hält. Unmöglich. Geht nicht. Weiter, Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt also, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist, um Christum herabzuführen. Oder, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist, um Christum aus den Toten heraufzuführen. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Man sagt ja auch so schön, dass der Mund das Überlaufgefäß ist des Herzens. Oder Volksmund, dass das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und das ist wirklich eine Herzenssache. Wenn das in mir wohnt und wenn diese Wahrheit mich bestimmt und ich ihn wirklich liebe, dann kann ich ja gar nicht anders, als ihn zu bekennen oder meine Verwandten, Bekannten bei Gelegenheit Menschen von ihm zu erzählen, weil er so ein wunderbarer Herr ist.
Ja, vielleicht auch noch eine kurze Bemerkung dazu. Wir hatten ja schon gehört, Petrus im Lukas-Evangelium, da war noch kein Christ, sehr wohl, also genau, stimmt völlig zu. Er war das natürlicher Mensch. Er war im Fleisch und er konnte wunderbare Taten tun, zum Beispiel für den Herrn eintreten, mit dem Schwert einschlagen, aber hat nicht so gut getroffen. Nur das Ohr abgehauen. Und kurze Zeit später hat ihn ein kleines Mädchen, eine Magd, dazu gebracht, den Herrn zu verleugnen. Das ist das Fleisch. Wissen wir, das haben wir auch. Und das hindert uns auch daran, dass nicht zu tun, was wir eigentlich wollen. Also wir wollen den Herrn bekennen, aber manchmal haben wir einfach Angst, Bedenken. Das geht nicht um die Weisheit, dass man es an der richtigen Stelle sagen soll, sondern man muss das überwinden. Das muss man wirklich im Tode halten und dann fällt das Bekennen ganz leicht, weil der neue Mensch vom Geist geleitet, der will schon das Gute sagen. Aber das andere steht dagegen. Das ist natürlich die Spannung, in der wir alle uns befinden. Und wenn wir dann von Geist geleitet sind, können wir auch das richtig machen. Da haben wir die richtige Einstellung, die richtige Sorge. So würde ich das jetzt betrachten, wenn wir auch mal zögerlich sind und uns nicht trauen. Es ist einfach eine fleischliche Reaktion. Aber wir denken, unser Ruf oder das gute Verhältnis oder sonst was würde leiden. Anstatt zu bedenken, hier geht es um ewige Dinge. Hier geht es um ewige Verlorenheit oder ewige Rettung. Das ist immer der Hintergedanke, den man dann für sich selbst braucht, um zu sagen, doch, ich bekenne, weil ich den Herrn liebe, weil es so gewaltig ist, um was es hier geht.
Vielleicht auch noch eine Stelle dazu, Johannes 15, wo wir schon gelesen haben, am Schluss der Vater und der Sohn, oder haben wir gelesen, Vers 23, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Und dann Vers 25, aber auf dass das Wort erfüllt würde, dass in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Ja, das ist auch schon prophezeit worden. Vers 26, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Auch hier gerade eben es kommt dann noch Gott, der Heilige Geist, eben nachher, oder wie sich dann eben die Gläubigen auf sie gefallen ist und eben sie haben Zeugnis gegeben. Eben auch ihr zeuget, eben sie zeugen die Gläubigen und vielleicht auch noch aus Galater, ist mir halt so in den Sinn gekommen, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Es gibt auch die Gläubigen haben ja den Geist, oder? Und es gibt Frucht, die hervorkommt, oder? Die Welt hat auch Liebe, oder? Und Freude. Aber bei den Gläubigen ist das in Christ, oder? Durch den Geist. Langmut, Freundlichkeit, eben Freundlichkeit, Langmut, eben das sind auch Zeugnisse. Wenn ein Christ sich so, wenn diese Eigenschaften hervorkommen beim Christ, oder wie verhält er sich in der Arbeit, in der Nachbarschaft, eben im Praktischen, ein Ungläubiger wird auch freundlich sein, oder? Aber er wird sich teilweise anders verhalten, oder? Als ein Gläubiger. Das ist auch Zeugnis, oder? Das hervorkommt eigentlich automatisch, sollte das, oder? Klar ist auch, die Werke des Fleisches sind ja auch beschrieben, oder? Das ist ja natürlich auch vorhanden, aber in Christo, oder? Wird das, denke ich, hervorkommen.
Noch ein Gedanke zu dem, was Valentin gelesen hat, in Römer 10, wo wir sehen, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und es ist tatsächlich so, wenn wir in 3. Mose 18 lesen, ich lese den Vers vor, 3. Mose 18, Vers 5. Um meine Satzungen, um meine Rechte sollt ihr beobachten, durch welche der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Ich bin Jehova. Der Gedanke wurde ja dann aufgenommen in Römer 10. Aber es ist interessant, dass in Römer 9 steht, Vers 30 und 31, was sollen wir nun sagen, dass die von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist, Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Und wenn wir jetzt denken zum Beispiel Ruth 2. Sie kam aus den Nationen, hatte sie Anteil an Israel, an dem Gesetz, an den Rechten und so weiter? Keine. Durfte sie in die Nähe der Stiftshütte und so weiter gehen? Nein. Aber was steht in Ruth 2? In Ruth 2, Vers 13. Und sie sprach: Möge ich Gnade finden. Möge ich Gnade finden. Nachher lesen wir ja dann weiter. Die hat es gesehen, erkannt. Aufgrund Basis des Gesetzes hatte sie null Chance. Null. Aber wenn jemand Gott um Gnade bittet, wie zum Beispiel die Syrophenizierin im Matthäus-Evangelium, also wenn jemand Gott um Gnade bittet, da kann Gott nie Nein sagen, wenn er das aufrichtig tut. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und so sehen wir dann auch in Römer 10, wie es weitergeht. Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Also da geht es wirklich um das Innerste. Und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Also wer mit dem Herzen glaubt, der bekennt auch. Und das ist eine schöne Sache. Und ich denke, jeder von uns hat das schon erleben dürfen, dass er in einer Situation, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, den Herrn Jesus als persönlichen Heiland bekannt hat.
Ich bin froh um den Hinweis bei Petrus, dass Petrus ja kein Christ war. Man muss ja immer aufpassen. Passiert mir laufend, Dinge irgendwie vermischt und nicht merkt, dass man da etwas zusammennimmt, was nicht so direkt zusammengehört oder irgendetwas hat, das dann nicht aufgeht. Und Martin hat noch gelesen aus Johannes 15, 26. Und da sehen wir doch auch die Wirkung oder den Unterschied vielleicht von Petrus zu einem Christen nach Apostelgeschichte 2, die Wirkung des Heiligen Geistes und dass er in uns wohnt. Und ich finde das auch so einen interessanten Vers. Wenn aber der Sachwalter, also Johannes 15, 26, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, das war ja zu diesem damaligen Zeitpunkt dann künftig. Der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Und jetzt aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Also diejenigen, die von Anfang an bei ihm waren physisch vor Ort zu dieser Zeit, vor rund 2000 Jahren, gaben Zeugnis von ihm, weil sie bei ihm waren. Und dann kommt dann später die Wirkung des Heiligen Geistes, welche sie Zeugnis geben lässt. Und weil eben der Vater und der Herr Jesus ein ist, zeugt natürlich auch dieser Geist von ihm, oder? Und das ist doch irgendwie auch schön, diese totale, sagt man denn, Konsistenz, innere, dieses innere Einssein, das auch hierin sichtbar wird und auch die Wirkung des Heiligen Geistes. Und wie wir das jetzt vorhin gehört haben, wenn der Geist wirklich in einem wohnt und man auch geistgeleitet ein Leben führt, das braucht vielleicht nach einer Bekehrung auch etwas Zeit, Gnade und so weiter. dann wird man diese Wirkung auch sehen. Und jetzt habe ich noch etwas wegen diesem Geist, der kommt, das sehen wir dann auch in, oder vorher schon in Johannes 14, Vers 26. Der Sachwalt, 14, Vers 26, eine Seite zurückschlagen. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird, in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und auch hier sehen wir diese Wirkung des Geistes. Hier allerdings an die Jünger gerichtet. Sie werden sich an ihn erinnern. Ich dachte früher immer, ich werde oder ein Christ werde daran erinnert vom Geist, was er ihnen damals sagte. Nein, das glaube ich nicht. Wenn, bitte um Korrektur. Aber sie wurden daran erinnert. Ich werde heute durch den Geist, wenn ich das Wort lese und meinen Verstand einsetze und so weiter, werde vom Geist an Dinge erinnert, die im Wort drinstehen. So funktioniert das heute, aber wir sehen doch immer diese Wirkung des Heiligen Geistes. Ja, dann letztlich vielleicht Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Finde ich auch so einen schönen Vers, dass man dann durch das auch vielleicht diesen Frieden dann innerlich auch wirklich spürt, innerlich sage ich jetzt. Äußerlich kann da ganze Welt toben, aber innerlich haben wir diesen Frieden auch durch diesen Heiligen Geist, der gekommen ist und der dem Glaubenden dann all diese Worte, die er damals zu den Jüngern gesagt hatte, heute geschrieben stehen, dass wir aus Glauben in diesem Frieden auch leben können oder diesen Frieden uns nutzbar machen können als eine wunderbare Segnung Gottes für uns. Ich möchte noch danken. Herr Jesus, wir dürfen so dankbar sein, dass wir dein ganzes wunderbares Wort haben und dass der Heilige Geist uns auch führt in den Gedanken Gottes in diesem Wort, dass wir da auch miteinander lernen dürfen und immer wieder auf dich nicht nur kommen, sondern dich sehen in allen Dingen, die geschrieben sind, rückblickend in der Gegenwart, als du auf Erden wandeltest und auch vorausblickend bis über unsere Zukunft oder bis in unsere Zukunft hinein auch. Und so danken wir, dass wir jetzt einfach wissen dürfen, dass wir durch Glauben errettet sind und diesen Frieden in uns haben, diesen Frieden mit dem heiligen Gott auch, und dass wir durch dich zum Vater gebracht wurden und dass wir in dir auch den Vater sehen. Wunderbare Wahrheiten, die wir so jetzt auch uns unterreden dürfen, bekennen dürfen und ja, in Anbetung vor dich und unseren Gott und Vater bringen dürfen. Amen.
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 Könnten wir das Lied Nummer 183 singen? Lied 183.
O Lebenswort, wer dankt genug, dass du in Fleisch gekommen und nach der Liebe tiefstem Zug das Knechtsbild angenommen. Du schämtest dich der Sünder nicht, ging selber für sie ins Gericht und starb für ihre Sünden. Kein Mensch ist Wunder fassen kann. Kein Engel kann's verstehen. Der Glaube schaut und betet an. Wie wundert, was geschehen. Drum sei dir unser Lob geweiht, denn dir den Mann der Herrlichkeit Lobe und Ruhm gebührt.
Vielleicht passt ja noch eine Stelle aus dem ersten Korintherbrief gut zu den Aussagen, eben auch gerade als Petrus vor dem Markt nicht bekennen konnte, weil der Sachwalter, der Heilige Geist, noch nicht ausgesandet war. 1. Korinther 12, Vers 3. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geiste Gottes reden sagt, Fluch über Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Geiste.
Red nur weiter, weil ich muss das Mikrofon ein aus.
Ich wollte eigentlich nur diese Stelle dazu beitragen, weil sie mir da in den Sinn kam, eben, dass wir das, also ich kann es auch nicht so fassen, weil jemand, der ungläubig ist, kann ja auch Herr Jesus sagen. Und hier aber sagt ja der Paulus, dass es eben nur möglich ist im Heiligen Geiste. Ich glaube, hier geht es sicher auch um die tiefe Herzenshaltung. Eben, aber man hört ja viel, dass manche sagen stets Jesus oder nie mit dem Titel Herr. Manchmal passt es ja, wir haben ja auch in den Evangelien, wo nicht immer der Titel dazu geschrieben wird. Aber im allgemeinen Gebrauch sagt man ja schon Herr Jesus, also dass man diesen Titel dazu sagt. Und nicht nur einfach so aus Pietätsgründen, sondern aus tiefster Herzenslust das auszusprechen, dass man eben den Herrn Jesus als sein Haupt anerkennt.
Das ist eben der Unterschied. Der rebellische, gefallene Sünder, der möchte das nicht akzeptieren. Der weiß zwar, dass Gott existiert, das weiß er, aber er erkennt ihn nicht an, weil er meint, er kommt davon. Wenn wir bekehrt sind und glauben, dann wissen wir, was Sache ist und erkennen den Schöpfer an und den Heiland der Welt.
Sie ist halt auch bei solchen Dingen, Andi, sehr wichtig, dass man das Wort immer genau anschaut, aber auch aufpasst, dass man nicht irgendwie allzu mechanisch dann den Glauben irgendwie anwendet. Oder? Und vielleicht wäre es noch interessant, so irgendwelche Superprediger, die da tausende von Leuten in die Seele bringen, mal. Ich mache das nicht, weil es ist mir zu blöd und nehmen mir die Zeit nicht. Aber denen zuzuhören, wie sie über dann den Herrn sprechen, ob sie vom Herrn Jesus reden oder ob sie nur immer vom Jesus, vielleicht noch Jesus Christus sprechen, wäre vielleicht noch interessant. Aber ich denke schon, dass jemand, der das aus ganzem Herzen sagt, Herr Jesus, der kann das nur, wenn der Geist inne wohnt, wenn er das wirklich so im Herzen trägt. Auswendig lernen, vorsagen, ich meine nur schon beim laut vorlesen, sagt er vielleicht Herr Jesus. Also einfach nur das Akustische, das man dann hört von jemandem, ist das ja sicher nicht dieses Zeugnis gemeint, sondern das wirkliche Herzenszeugnis, dass jemand das so abgibt, wirklich nur tun wird, wenn der Geist in ihm ist.
Es ist mir einmal passiert, dass ich mit jemandem geredet habe, den ich glaube, übers Internet kennenlernte. Und der hat viel gesprochen von Jesus, der Jesus und so. Und dann habe ich ihn gefragt, wäre doch schön, wenn du auch vom Herrn Jesus reden würdest. Und dann wurde er aggressiv. Und das hat mich natürlich dann sehr stutzig gemacht. Er hat auch den Kontakt dann abgebrochen. Ich habe nur wirklich freundlich gefragt, möchtest du nicht auch vom Herrn Jesus reden? Vom Herrn Jesus reden. Natürlich, auch wenn wir in der Bibelstunde über den Menschen Jesus Christus reden, dann ist es manchmal richtig, wenn wir von Jesus reden, nicht vom Herr Jesus. Da muss man auch unterscheiden. Aber wenn wir jetzt mit jemandem uns unterhalten auf der Straße irgendwo, dann ist es sicher gut und im Geist, wenn wir vom Herrn Jesus reden. Das bringt auch das Gespräch auf ein ganz anderes Niveau. Sofort.
Lied 201. 201.
Hey, Jesus, betrachten dein Kreuz auf Golgatha, wo einst in tiefster Mühsal dein Ruhmes Weg geschah. Verlassen von den Mengen, die deine Huld geschmeckt, geschlagen und gekreuzet mit Schmach und unbedeckt, gekrönt zum Spott mit Dornen, kein Jünger folgte mir. Feinde um dich her, so gingst du hin zum Kreuze, als Gottes treuer Knecht, durch Liebe lieb getrieben, gehorsam und gerecht. Dort wurdest du verlassen von ihm, dem heiligen Gott. Wer kann dein Weg erfassen und deiner Seele Not, den Lohn, den wir verdienet für unsere Missetat, den musstest du empfangen. Gottes heiligem Rat. Du hast für uns die Armen Säuliges getan. Wir rühmen dein Erbarmen und beten dankend an.
Herr Jesus, es ist wunderbar, wenn wir so zusammenkommen dürfen zu dir hin und dich sehen und in dir sehen den Vater. Und wenn wir dich vor unserem Gott und Vater anbeten dürfen, preisen dürfen, das, was er uns gegeben und das, was du, Herr Jesus, getan hast für uns, da gehen unsere Herzen noch mehr auf und ja, wir dürfen uns einfach dieser Liebe bewusst sein, dieser Gnade Gottes, die uns alles gegeben hat in dir. Und so dürfen wir jetzt auch dies zum Zeugnis geben vor Gott, dem Vater, vor dir und vor den Engeln, dass wir Gemeinschaft haben mit dir, eine innige Gemeinschaft, die inniger nicht geht auf Erden, und dass wir das jetzt zum Ausdruck bringen dürfen in dem Teilen des Brotes und dass wir aber auch in diesem Teilen des Brotes sehen, dass du dich hingegeben hast für die Sünder auf Erden. Wir danken einfach für diese Möglichkeit, die wir heute noch haben, dass wir das auch so zusammen tun dürfen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Bevor wir noch aus dem Kelch trinken, möchte ich zu dem, was wir in Hebräer 9 gelesen haben, Wolfgang getan, aus dem Lied Nummer 2 eine Strophe vorlesen, nämlich die erste. Jesus lebt, er hat gesiegt. Wer kann seinen Ruhm verkünden? Jesu Blut für Gott genügt, tilgte alle meine Sünden. Ja, er lebt, ich sterbe nicht, denn sein Tod war mein Gericht. Denn sein Tod war mein Gericht. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Werk am Kreuz vollständig getan hast, sodass du sagen konntest, es ist vollbracht. Und wenn du wiederkommst, dann kommst du nicht mehr in Bezug auf die Sünde. Diese Frage, dieses Problem hast du durch deinen Opfertod für alle, die sich bekehren, ein für allemal, für alle Ewigkeit gelöst. Und wir danken dir, dass wir jetzt gemeinsam an deinen Tod, an dein Blut vergießen am Kreuz denken dürfen, deinen Tod verkündigen dürfen, wenn wir aus diesem Kelch trinken. Amen.
Amen.
Mich und den Wolfgang sehe ich, sonst im Moment noch niemand. Aber ich denke, wir fahren fort mit der Unterredung. Jetzt. Wir sind das letzte Mal bei 1. Mose 29 oder bis zu 1. Mose 29, Vers 3 gekommen. Wenn heute der Martin lesen könnte, der Valentin hat ja noch, nach seiner Augenoperation sieht er noch nicht gut oder zu wenig, ist da noch in der Heilungsphase, das ist ja kein Problem, das können ja alle, jeder kann lesen oder wenn sonst jemand will, soll er sich melden, kein Problem. Und dann anschließend der Andi seine Zusammenfassung.
1. Mose 29, Vers 3. Und waren alle Herden dort zusammengetrieben, so wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe, und man brachte den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seinen Ort. Und Jakob sprach zu ihnen: Meine Brüder, woher seid ihr? Und sie sprachen: Wir sind von Haran. Da sprach er zu ihnen: Kennet ihr Laban, den Sohn Nahors? Und sie sprachen: Wir kennen ihn. Und er sprach zu ihnen: Geht es ihm wohl? Und sie sprachen: Es geht ihm wohl. Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Da sprach er: Siehe, es ist noch hoch am Tage. Es ist nicht Zeit, das Vieh zusammenzutreiben. Tränket die Schafe und gehet hin, weidet. Und als sie sprachen: Wir können nicht, bis alle Herden zusammengetrieben werden. Dann wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob die Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Und Jakob tat Rahel kund, dass er ein Bruder ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas wäre. Und sie lief und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Kunde von Jakob, dem Sohne seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Und Laban sprach zu ihm: Fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Bis hierher.
Ja, ich habe noch einige Punkte zum letzten Mal. An der Stelle, wo Gott zu Jakob im Traum sprach, macht sich Jakob ein Denkmal aus einem Stein. Der Mensch versucht, das Geistige materiell darzustellen. In der Bibel finden wir noch mehr solcher Denkmäler. Einige wurden von Gott angeordnet, so wie die 12 Steine in Josua 4, 1 bis 9. Andere sind menschliche Ersinnungen, wie in Josua 22, 1 bis 9. Die Elberfelder 1905 hat an manchen Stellen Begriffe, die in unserer Zeit nicht mehr im Umlauf sind. So ist Häupten die gehobene Schreibweise für Haupt oder Kopf. Oder ein anderes Beispiel ist Übermocht, was ein Imstandesein von etwas bedeuten kann. Morgenstund hat Gold im Mund. Diese Redewendung betrifft auch den Bibelleser. Auch Jakob erhält seinen Traum früh. An anderen Stellen sehen wir, dass sich Gott früh für sein Volk aufmacht. Jakob hat den Traum nicht recht verstanden, denn er fürchtete sich sehr. Letztlich gibt er sich selbst den Segen. Jakob legt sein Haupt auf einen Stein. Der Herr Jesus hatte keine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Der Herr Jesus war der Stein des Anstoßes. Aber dieser Stein wurde zum Eckstein, dem wichtigsten Stein in einem Bauwerk. Deshalb können wir auch Steine sein, die sich an diesen Eckstein ausrichten und einfügen lassen. Damit sind wir das Haus Gottes. Jakob macht seinen Stein zu einem Denkmal, so wie später Kirchengebäude oder andere monolithische Gebäude das geistige Gebäude sichtbar machen wollen. Die Ölung auf dem Stein und sein Gelöbnis ist Jakobs Einfall. Aber nicht immer sind unsere Taten, die gut gemeint sind, biblisch. Doch Gott anerkannt Jakobs Tat. Siehe 1. Mose 31, Vers 13. Und so kann Gott das, was wir sagen und nutzen, zum Guten wenden. Unser Schwören nimmt Gott ernst und wir sehen in einer großen Unser Schwören nimmt Gott ernst und wir stehen in einer großen Verantwortung. Jakob hielt bei seiner Geburt die Fersen seines Bruders Esau. In 1. Mose 29, Vers 1 erhebt Jakob seine Füße und geht auf seinem Weg mit Gott, die durch viele Hindernisse verlaufen. In 1. Mose 49, Vers 33 zieht Jakob seine Füße aufs Sterbebett und stirbt. Also da die Füße als Klammer seines Lebens und seines Werdegangs. Jakobs Traum gab ihm viele Verheißungen. Am Ende seines Lebens war er ein Anbeter im Hause Gottes, obwohl er in Ägypten war. Er wurde im Land der Verheißung begraben. Treffpunkt der Menschen zur Zeit Abrahams oder Moses waren Brunnen. Dort traf man sich zur Zeit, als die Tiere getränkt werden. Die Glaubenshelden werden nicht nur gut dargestellt, sondern in der Bibel wird alles ungeschönt aufgezeigt. Und so sehen wir die Größe von Gottes Gnade. So, das war's von mir. Also ich hatte noch mehr Notizen gehabt, aber das, glaube ich, reicht so. Vielleicht hat aber noch jemand andere Punkte anzufügen oder noch Korrekturen.
Der letzte Satz, wo die Bibel eben alles deutlich macht, auch die unschönen Sachen. Auch Dinge, die vielleicht sogar Zweifel auf das Wort werfen, zeigt, wie ehrlich ist es, wenn der Mensch was schreibt, einer, der eine Biografie schreibt, wird oft geschönt, was weggelassen, was nicht so glatt ist, so elegant. Und da werden Dinge, gerade wenn es um so Figuren, die wichtig sind, Politiker, ähnliches, wird geschönt, Könige. Die Bibel macht es überhaupt nicht und tut Dinge auch reinschreiben, die manchmal so leicht widersprüchlich sind. Aber natürlich lässt sich das alles auflösen. Und es zeigt, wie wahr sie ist. Es zeigt, dass sie wahr ist. Denn wenn es nicht wahr wäre, dann würde man es so nicht schreiben. Ja? Der Mensch, der eine Geschichte als wahr verkaufen möchte, würde nie solche zweifelhaften Dinge reinschreiben. Aber die Bibel schreibt, wie es ist. Das zeigt ihre Wahrheit. Das noch so als Gedanke dazu.
Ja, ich komme schon mit der ersten Frage. Vers 4 ist mir aufgefallen, wie er dort, der Jakob, ist ja jetzt quasi an einem fremden Ort, wo er das erste Mal war. Und als er jetzt Begegnung hatte mit anderen, spricht er sie meine Brüder, also mit meine Brüder an. Und das zeigt auch, dass Brüder ein weiter Begriff ist. Aber wie kommt er jetzt hier dazu, eine solche Anrede zu wählen? Also, ich weiß nicht, wie haben die reagiert, wenn da zu mir ein Fremder kommt und so mit mir spricht, müsste ich ja auch nachfragen, wer er sei.
Ich kann nur denken, dass der Jakob gelernt hat, sehr höflich zu sein. Und auch aus Vorsicht hat er vielleicht das familiärste gesagt, was man sich denken kann, meine Brüder. Aber es zeigt, wie du schon gesagt hast, meint das Wort Bruder sagt alles und nichts in der Bibel. Allein im ersten Johannesbrief haben wir 4 verschiedene Brüder. Systeme. Im ersten Jahr 4 Brüder und erste Buch Mose auch, also da gibt es ganz verschiedene. Und das waren natürlich nicht seine leiblichen Brüder, waren sie nicht, denn vor dem ist er ja geflohen. Vor dem ist er geflohen. Und ist auch schön, er kommt da, Vers 4, 5, Haran, nach Haran, oder sie sagen, wir sind von Haran, und das kannte er natürlich vom Sagen seiner Mutter, denn sie kam auch von da. Sie kam auch von da, und dann fragte er gleich nach seinem Onkel. Laban war sein Onkel, der Bruder seiner Mutter, also die Rebekka und die Laban und die Rebekka und der Laban waren Geschwister. Und jetzt fragt er, kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Also das geht dann weiter zurück. Und dann bekennen sie, jawohl, wir kennen ihn. Sind wir mitten in der Familiengeschichte Jakobs angelangt.
Ich darf noch ein bisschen spekulieren über das Bruder. Also Apostel Paulus, wir am Donnerstag, weiß nicht, am diesen oder am letzten gehört haben, spricht ja auch die Juden in, wo war das, irgendwo in der Türkei, im ersten Ort, wo er da war, in Apostelgeschichte 13 mit Brüder an, Landsleute. Kann man sogar ganz allgemein, dass man Menschen mit Brüder anspricht. Vielleicht aber auch, weil er verwandt war mit den Leuten aus der Gegend durch seinen durch seine Mutter, durch seinen Onkel, ja. Also, oder einfach wegen Höflichkeit. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, aber keine ist so grundsätzlich falsch, würde ich sagen. Das ist einfach, ja, eine angenehme Form. Er hätte auch Freunde sagen können. Gut. Ich weiß nicht, was damals üblich war, aber da kenne ich mich zu wenig aus.
Ja, Freunde gibt es in der Bibel nicht viele. Der Jesus hat es nur einmal gesagt, meine ich. Und da kam es auch nicht gut an. Beim Judas Iskariot.
Ja, den hat er direkt mit Freund angesprochen. Aber er durfte auch, die Jünger durften sich auch seine Freundinnen, Johannes 14, 15, 16, da steht auch Freunde drin, habe ich nachgeschaut. Aber das eine ist bezeichnet, Freund, Judas.
Wir müssen immer dran denken, natürlich auch als letzter Gedanke dazu. Also, wir reden mit Namen und Vornamen. Ihr könnt aber in der Geschichte der Schweiz nachschauen, wie lange das schon so ist. Noch nicht lange. Noch nicht lange. Also, wir sind jetzt gewöhnt und denken, ja, warum reden die nicht mit Namen und Vornamen? Das hat anders funktioniert. Hat auch funktioniert, aber anders.
auch interessant, wie wir jetzt in der Anbetungsstunde auch hatten vom Herrn Jesus. Wenn dich jemand anspricht, Hans-Peter, oder ist egal, dann sagt er dir, ja, grüezi, Herr Wepf. Da kennt er das Herr vor den Nachnamen. Aber das Herr vor den Vornamen, da hören sie dann genau hin, bin ich überzeugt. Und der Heilige Geist wirkt ganz sicher auch mit. Aber das ist so, dass diese Benennungen, die ändern sich natürlich. Aber ich denke auch, Bruder und Freund, ich kann es jetzt nicht genau ausdeutschen, hat es dann qualitativ vermutlich schon noch etwas Differenzen dazwischen. Oder wenn man jemand Freund anspricht oder Bruder. Bruder ist jemand durch Zugehörigkeit, sei es Geburt, Landeszugehörigkeit, eben so. Ja, Bruder, in gewissen Kulturen spricht man davon, oder Bruder? Teilweise auch schon fast abschätzig, ja, nicht abschätzig, aber so ein bisschen salopp genug in der heutigen Zeit. Aber Freund, denke ich, da wird es dann schon schwieriger, oder? Muss dann schon irgendwie so eine Art Beweis oder Hinweis kommen. Ist er jetzt wirklich ein Freund oder nicht? Schwingt da vielleicht noch so eine Art Prüfung mit hinein?
Vielleicht noch von mir ein letzter Gedanke dazu. Die Bezeichnung Freund ist nicht unüblich, also Freunde und so, Bekannte. Aber die Anrede Freund ist was ganz anderes. Und ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, oft negativ oder distanziert. Nicht im Sinne von, ach, du bist mein Freund, sondern Freundle, was hast du gemacht in der Umgangssprache sozusagen?
Wenn man so Vorträge hört, zum Beispiel von Auenil oder sonst auch von solchen, da ist auch interessant, wie die dort sprechen. Und das ist die Begrüßung, liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Geschwister und so weiter. Also Freunde, also da kann man dann auch viel ablesen, wer man dann ist, oder in dieser Gruppierung. Da passiert auch viel zwischen den Zeilen.
Wir haben gesehen, Vers 5, da sprach er zu ihnen, kennet ihr Laban, den Sohn Nahors? Ich habe auch gelesen, bei den Auslegungen, der Betrüger geht zu dem Betrüger, oder? Weil Jakob ja betrogen hat, oder? Und wird dann auch betrogen. Ja, eben, das ist, eben, ja, eben das geht ja 20 Jahre und so keine Gemeinschaft mehr eigentlich mit dem Herrn, mit dem Haus Gottes. Ja, vorher hat er ja gesagt, das ist das Haus Gottes dort bei der Leiter, oder? Wie furchtbar ist dieser Ort? Und da macht noch Jakob, macht ja dann noch im Kapitel 28, Vers 21, und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, so soll Jehova mein Gott sein, oder? Ja, das ist eigentlich auch eine Frechheit, oder? Ja, ist da fast ein, wie sagt man, ein Ultimatum oder so etwas, oder? Er soll mein, denn ich, und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein, oder? Das ist, er macht, er will alles aus alter Natur alles machen, oder? Das ist ja heute auch so. In der Religion oder Kirchen, die wollen, sie machen das, oder? Nicht, wie es das Wort sagt, oder? Sondern sie wollen das machen.
Interessant. Ist ja auch das wegen dem Betrüger geht zu dem, der Betrüger geht zu dem anderen Betrüger, also Jakob zu Laban. Und wenn wir jetzt da diese erste Passage aus 1. Mose 29 lesen, da wird ja erklärt, wie dieser wie dieses Tränken funktioniert. Und irgendwie, wenn wir dann weiterlesen im Vers 11, dann sehen wir schon, wie dieser Betrüger, der macht jetzt da auch den Deckel weg. Ich glaube, das war ja eben noch, sie hätten noch warten müssen, um dass alle da waren, ehe der Deckel des Brunnens aufgehoben wird. Aber da wird jetzt der Jakob wieder, der nimmt jetzt die Sache in die Hand und wälzt diesen Stein weg, damit die Rahel die Tiere tränken kann. Irgendwie finde ich da auch wieder, der Jakob, der greift jetzt da wieder ein in diese Strukturen, die doch da eigentlich miteinander abgemacht waren. Also so kommt es mir zumindest vor, dass der Jakob greift da in die Gebräuche ein, um sich da Vorteile zu verschaffen. Vielleicht, dass er mit der Rahel zum Laban gehen kann.
Also dort, wo der Knecht Abrahams zur Werbung der Braut fortschreitet, da ist alles auf einem unendlich viel höheren Niveau. Fast dieselbe Handlungen, aber auch wirklich auf einem gesegneten Niveau. Und hier denkt man schon, ja, der Jakob versucht jetzt, sich da einen Vorteil zu erschaffen, indem er die Gebräuche und Sitten übergeht. Ja, er musste dann noch viel lernen in seinem weiteren Leben. Und haben wir jetzt gehört, wer Betrüger geht zum Betrüger. Man kann auch sagen, der eine Mensch geht zum anderen Mensch, stimmt auch.
Ja, und die Handlungen sind irgendwie gerade andersherum, im Moment vergleicht, wo dann Rebekka herauskam und ja, wie vorhergesagt, den Knecht und die Kamele drängte. Und hier übernimmt Jakob dann die ganze Arbeit und macht was. Also das ist gerade das Gegenteil. Und ich denke, die Charakterisierung, dass das eben auf geistlich anderem Niveau ist, ist sicher zutreffend. Wobei ich jetzt noch nicht ganz sicher bin, was ich von der Handlung Jakobs halten soll. Wie das zu verstehen ist, es wird einfach beschrieben, dass er da eben sich über Dinge hinweggesetzt hat, ohne das zu werten. Das dürfen wir dann schließen wahrscheinlich. Es wurde auch schon gesagt, dass der Sitten und Gebräuche umgestoßen hat. Ich muss jetzt zugeben, ich verstehe nicht vom Schafehüten und von Viehhüten, um zu beurteilen, was richtig und was falsch wäre. Aber nehmen wir an, die wussten, was sie taten.
Ja, ich wollte auch was sagen. Und zwar, Andi hat das angestoßen mit dem Deckel auf dem Brunnen. Ein Brunnen ist ja dazu da, dass man Wasser daraus schöpft und trinkt. Ja, und Rebekka hat ja auch getränkt und sogar die Kamele. Hier haben wir einen Deckel und scheinbar so massiv, dass sie gar nicht zurechtkamen und zugewartet haben, bis die anderen eingetroffen sind. Vers 8. Und sie sprachen, wir können nicht, bis alle Herden zusammengetrieben werden. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens. Und wir tränken die Schafe. Also das war so ein bisschen wie Prozedere, ein Prozess. Dann konnte man an das Wasser ran. Warum war es bei Rebekka so anders? Das hat vielleicht auch geistliche Bedeutung. Hier ist der Brunnen zu mit einem Deckel. Und Wasser, das steht für das Wort Gottes, ja, frei zugänglich sein. Nicht mal haben wir einen Stein, der das Wasser versperrt.
Ja, das Wasser muss natürlich auch geschützt werden. Wir haben ja das schon gesehen bei den Brunnenverstopfern. Zwei Kapitel vorher bei den Brunnenverstopfern. Und da haben wir natürlich auch gelernt. Und hier geht es auch vielleicht, weil jetzt mehrere Nutznießer von diesem Brunnen da waren, dass der soziale Frieden durch diesen Stein irgendwie gewährt wurde. Und Wasserquellen, natürlich, die sollen da sein, aber ich möchte nur erinnern an vielleicht die berühmteste Wasserquelle in der Bibel, das ist das, was wir in Jerusalem unter Hiskia sehen. Diese Quelle musste versteckt werden, sodass, weil in Jerusalem selber gibt es ja kein Wasser. In Jerusalem gibt es kein Wasser. Also sie mussten Wasser von außen holen, aber dass die Feinde bei einer allfälligen Belagerung die den Zugang zu dieser Quelle nicht fanden, musste die versteckt werden. Also auch da, ich glaube, jede Quelle hat ihre Geschichte, auch ihre Belehrung. Es gibt sicher nicht nur eine darüber.
Etwas, an was ich gedacht habe hinsichtlich des Brunnens, ist, dass am Tag bei der großen Hitze nicht das Wasser einfach unnötig verdampft. Ob das jetzt zutrifft, weiß ich nicht. Aber es war nur so ein Gedanke, den ich da hatte. Und Verschmutzung ist natürlich auch ein anderer Gedanke. Dann ist es natürlich so, wir sehen ja diese vielen Quellen und Brunnen in der Bibel, die ja hier beschrieben werden. Die Bedeutung von Wasser ist ja klar, gerade in einer semiariden Gegend, wo Wasser entscheidend war, um Viehwirtschaft treiben zu können. Da gab es auch schon Kriege drum um Wasserquellen. Also das ist ganz essentiell, dass der Zugang zu solchen Quellen geregelt ist. Und das ist schon eine bedeutende Geschichte überall gewesen. Ja, heute hat man natürlich moderne Technologie, aber auch da ist Wasser extrem wichtig, wenn man es nicht hat. Wir haben es vielleicht im Überfluss, das ist kein Problem für uns. Wir haben die Technik, woanders ist ein Mangel.
Nur noch wegen dem Namen, nicht wegen der Ortschaft oder so. Eine ganz, ganz wichtige Quelle in der Bibel finden wir auf der zweiten Seite. Gihon. Und wie heißt die Quelle in Jerusalem? Auch Gihon. Aber da wäre ein weiteres Thema, sicher jetzt nicht. Aber das ist hochinteressant, woher der Frat und der Tigris das Wasser bekommen, in der zweiten Seite der Bibel, nicht den heutigen Euphrat, nicht den heutigen Tigris, aber geistlich verbunden mit Gihon, und die kommt dann wieder in Jerusalem.
Wir haben ja auch eine Quelle aus dem Felsen, aus der Felsritze, wo Wasser kommt. Und eine interessante Stelle zu diesem Fels ist Psalm 81, der letzte Vers. Und mit dem Fette des Weizens würde er gespeist. Also es geht, eben wenn das Reich Gottes hier auf Erden ist. Und da Psalm 81, eine Anspielung darauf. Und jetzt kommt der letzte Teil. Und mit Honig aus dem Felsen würde ich dich gesättigt haben. Also Israel eben mit Honig, jetzt das Wort Honig und nicht Wasser aus dem Felsen, das finde ich super spannend, dass aus Psalm 81, Vers 16, der letzte Vers.
Dann werden wir auch einfach so nebenbei in die Landwirtschaft eingewiesen. So einfache Sätze, Vers 7, da sprach er, siehe, es ist noch hoch am Tage, also Mittag nehme ich an von 12 bis 16 Uhr unsere Zeitrechnung, es ist nicht Zeit, das Vieh zusammenzutreiben, tränket die Schafe und geht hin, weidet. Also schon schön, also wir finden im Wort Gottes, auch wenn wir vielleicht momentan gar nichts damit anfangen können, vielleicht, Hinweise, wie es üblich war, richtig war. Wir finden zum Beispiel auch, dass ein Hirte ein Hirte nicht vor der Herde vorläuft, sondern hinter der Herde ist. Das sind ja bei uns, wir denken anders, oder? Aber in der Bibel ist es so, der Hirte ist hinten bei der Herde. Und das sind Hinweise, die bekommt man so nebenbei, wenn man liest.
Vers 6, am Schluss heißt es ja, und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Oder ist noch interessant, eben bei E, Rahel, Rachel, Mutterschaf oder Lamm, ist die Übersetzung von Rachel, Mutterschaf, eben sie kommt mit den Schafen, sie ist die, das Mutterschaf eigentlich. Oder? Es ist ja dann auch ein Bild, oder Rahel ist ja dann die Geliebte Jakobs, oder? Und die hatte keine Kinder bis zum Schluss, eben und dann den Josef, oder was wiederum redet vom Sohn, oder vom geliebten Sohn vom Jakob, der verworfen wurde, oder das Bild vom Herrn Jesus, oder natürlich Josef und Benjamin, oder der Sohn der Rechten, oder der ist dann ja auch zur Rechten erhöht, der Jesus, oder eben Sohn, eben dieses, es gibt dann auch wiederum Bilder eben von, und sie ist das Mutterschaf, ja.
Also wir haben drei Begebenheiten in 1. und 2. Mose, wo Situationen mit einer Frau und einem Mann gezeigt werden und Schafen, die gedrängt werden. Wir hatten ja von Rebekka schon gehört, hier haben wir die Rachel, den Jakob, dann kommt noch der Moses und die Töchter des Midian, des Priesters von Midian, als er dann auf der Flucht war vom Pharao. Wo dann auch Tränkrinnen gefüllt werden und die Schafe dann getränkt werden. Das ist ganz schön. Kann man ja mal vergleichen, was da die Unterschiede sind.
Also ich habe auch noch an den David gedacht. Und ich weiß nicht, ob das üblich war, dass die Jüngsten die Herde hüteten, weil auch zufällig der David war ja der Jüngste und war Hirte und weidete die Schafe. Und wir wissen ja auch, dass Rahel nicht die Älteste war. Da war ja noch die Lea. Das war ja dann der Betrug Labans gegen Jakob, dass er dann nicht Rahel erhielt, sondern die Lea. Also ich weiß nicht, war das üblich, dass die Jüngsten die Herde zu hüten hatten.
Kann man ja fast zur Schlussfolgerung, oder? Eben bei David war es ja auch so. Und hier war es die jüngere Schwester, die hütet. Bei Zipora weiß ich es jetzt nicht, ob sie die jüngste Tochter Reguels war, und könnte man nachlesen, wenn es steht. Aber es zeigt sicher so, dass man, auch wenn man jung ist, gewisses Alter hat, dass man dass so jemandem eine Herde anvertraut wurde. Denn so einfach ist das nicht. Das ist Arbeit. Und wenn man im Hohelied schaut, dann ist dann fertig mit sich schmücken und pflegen und weiß ich nicht was. Man wird einfach schwarz, wenn man Schafe hütet.
ganz generell der Landwirt, der mit Viehzeug sich abgibt und in den Ställen ausmistet oder auf dem Feld arbeitet mit Staub. Danke. Das riecht man einfach, da kann sich noch so viel duschen. Das merkt man den Menschen an, dass die da sind und ist ja auch keine Schande, ist im Gegenteil. Ich würde sagen, es ist eine Auszeichnung von ehrlicher Arbeit. Tieren, um die Nahrung herzustellen, ist eine gute Sache. Für uns zivilisierte Städter ist es natürlich eher ungewöhnlich.
Und wir sind ja da in ziemlich engen Verwandtschaftsverhältnissen. Und trotzdem ist es für uns jetzt vielleicht etwas interessant, dass der im Vers 11 steht, und Jakob küsste Rahel. Jakob küsste Rahel und erst nachher offenbart er genauer, wer er ist. Also mindestens aus dem Text, es kann auch anders gewesen sein. Und Jakob tat Rahel kund, dass er ein Bruder ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas wäre. Ein Verwandtschaftsgrab bin ich nicht so gut. Aber die waren eng, Cousin vielleicht. Gut, danke. Cousin und Cousine. Merci.
Dann wird die Tatsache, dass er sie einfach erst geküsst hat und geweint hat, wundere ich mich schon. Also wenn ich die Dame nicht kenne, ich würde mich jetzt nicht trauen, einfach die zu küssen, sondern ich würde erstmal mich identifizieren und die Verwandtschaftsverhältnisse klären. Aber hier ist es gerade umgekehrt. Ich weiß nicht, ob das damals Sitte war.
Du bist auch nicht Fußballpräsident.
Aber der Jakob wusste es ja. Er wusste es schon. Sie vielleicht noch nicht.
Eines lesen wir ja vorher. Er hat zuerst ihre Schafe gedrängt, nachdem er den Stein vom Brunnen, von der Öffnung des Brunnen gewälzt hatte. Und da warst du vielleicht nicht so erstaunt deswegen.
Und ich denke auch, das Küssen war hier eine Begrüßungsformel. Das ist bei uns vielleicht jetzt dank Corona nicht mehr so üblich, finde ich sehr angenehm, aber das ist je nach Landstrich. Also wenn in der Westschweiz ist das, wird das anders gehandhabt und so. Und es gibt auch christliche Versammlungen, da ist eine Küsserei, also links, rechts, überall rundherum. Sehr angenehm für die einen, ich gehe ja nicht dorthin.
Römer 16, Vers 16. Grüßet einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Versammlungen des Christus. Nehmen wir das jetzt wörtlich oder sinngemäß?
Also in einem Brief, in dem er schreibt, kann er ja schlecht physisch küssen. Aber geistlich natürlich schon.
In den Evangelien wird auch geküsst, aber da war nicht sehr geistlich.
Ah, ich habe schon wieder eine Frage. Wer hütete eigentlich die Schafe, währenddem die Rahel da eilends zu ihrem Vater ging und alles berichtete?
Also Also ich weiß nicht, ich habe mich auch schon gefragt, wie groß diese Herden waren, aber ich nehme nicht an, dass das so Herden 20 bis 50 Stück waren, Stück Vieh waren, sondern mehr. Und nur von dem her, es waren drei Herden da, eine kam mit Rahel hinzu. Wenn das 4, 5, keine Ahnung, 600 Schafe waren, das ist dann eine rechte Menge. Deshalb vielleicht auch die Geschichte mit dem Brunnen, wo dann Jakob schon eingreifen wollte irgendwie, was wir vielleicht nicht ganz verstehen, was er da wollte. Aber ich habe nachgeschaut, ein Mutterschaf, wer geschrieben, brauche heute zumindest ein heutiges 8 Liter Wasser pro Tag. Vielleicht, wenn es auch 5 waren, vielleicht war es auch dort 10, je nach Nahrung, kann auch sein. Also das ist dann schon eine rechte Menge Wasser. Und jetzt zu der Frage von Andi. Könnte mir gut vorstellen, dass da Rahel nicht einfach nur alleine war, sondern dass sie auch noch, ich weiß nicht, dass Mägde zuständig sind oder Knechte vom Geschlecht her, weiß ich jetzt nicht, aber dass sie nicht unbedingt ganz alleine war dabei.
Wenn wir an Johannes 10 denken, in Johannes 10, da sehen wir, dass es auch Höfe gab, Schafhöfe, und die hatten auch Einzäunungen aus Stein, ganze Systeme und auch ein Wasserbrunnen wie hier. Ein Wasserbrunnen ist nicht selber wie eine Quelle, aber ein Wasserbrunnen, wo man dann Wasser hochholte, das gab dann auch ein System, wo man es weiterleitete an 3, 4, 5, 6, 7 Entnahmestellen. Also meine, die sind da nicht auf den Kopf gefallen. Das waren dann Hirten, die verstanden schon, wie es geht und wie es überhaupt praktikabel war. Wir haben jetzt gehört, sagen wir mal 500 Schafe, aber es gibt ja nicht nur eine Herde, es gab mehrere Herden und pro Schaf 5 bis 10 Liter Wasser. Das sind dann einige Kubikmeter. Also das geht ohne Organisation gar nicht.
Nur eine kleine Stelle, ein Vorgriff auf 1. Mose 30, Vers 38. Und er legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen, in die Wassertränken, wohin die Herde zum Trinken kam, vor die Herde hin. Sie wurde brünstig, wenn sie zum Trinken kam. Also das sieht man, dass es Systeme gab, Tränkrinnen.
Wir haben das noch in Frauenfeld. Wir haben ja zeitweise bis zu 3 Schafherden auf der Alment und umliegend. Und da haben die ausgehöhlte Bäume liegen dann da und da wird dann schon Wasser hineingelassen und dann können 10, vielleicht 20 Schafe gleichzeitig. Und es, früher, ich kann mich noch als Kind erinnern, da gab es also eine ganze der Baumreihe, 20 Bäume aneinander am Boden ausgehöhlt. Und so nebenbei, also sein Onkel, der war jetzt auch schon ein älteres Semester, aber der konnte noch laufen. Der war wohl mehr zu Hause. Aber als er durch, ich weiß es nicht, hatte der schon WhatsApp, ich glaube nicht, aber irgendwie hat er es gehört. Die Kunde kam im Vers 13. Es geschah, als Laban die Kunde von Jakob, dem Sohne seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen. Also das brauchte seine Zeit, bis er das hörte. Und dann brauchte es eine Zeit, bis er dort war. Und was macht er? Er umarmt ihn und küsst ihn. Also das ist die Begrüßung in der Familie.
Zum Ende von Vers 12 sehen wir, dass die Rebekka es war, die zum Vater lief und berichtete. es dem Vater berichtet. Also sie war das Wahrzeichen.
Jetzt darf ich nochmal den Vergleich machen zum 1. Mose 24. Da lief das Mädchen und berichtete diese Dinge dem Hause ihrer Mutter. Hier ist ein Vater, dort der Mutter. Warum das jetzt so geschrieben ist, weiß ich nicht, aber es sind halt leichte Unterschiede.
Ja, ich glaube, das haben wir damals besprochen. Warum die Mutter? Weil der Vater, der hat wahrscheinlich seinen Hof und Gut schon dem Laban gegeben. Da war er wahrscheinlich noch viel jünger als jetzt hier. Darum ist es mir auch wieder in den Sinn gekommen. Der Laban war damals, als der Knecht Abrahams kam, bereits an erster Stelle. Und der Vater wurde nur noch erwähnt. Und darum wahrscheinlich die Rebekka ging auch zu ihrer Mutter. Und hier war Laban noch das Oberhaupt.
Im weiteren Fortlauf der Geschichte sehen wir, dass Jakob jetzt nicht unbedingt 20 Jahre beim Laban sein wollte. So ein Monat war mal klar im Vers 14, der war mal klar. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der Laban gesehen hat, dass dieser Jakob etwas versteht von der ganzen Tätigkeit. Und Laban, Vers 15, sprach zu Jakob: Solltest du mir darum, weil du mein Bruder bist, da sieht man auch, er ist ja der Onkel, und was sagt er ihm, Bruder? Also das ist ein übergeordneter Begriff, halt, je nachdem. Darum, weil du mein Bruder bist, umsonst dienen, tue mir kund, was soll dein Lohn sein? Also er hat ihn gehadhuntert, also er wollte ihn wirklich als Mitarbeiter in der Familie. Und, aber er wollte es nicht unbedingt gerade als ohne Lohn den Jakob einstellen. Und das finde ich natürlich noch super, wenn der Chef mich fragt, was willst du für einen Lohn? Dann hat jetzt, glaube ich, mich nie jemand gefragt.
Ich habe vorhin darüber nachgedacht, warum Jakob da so Bescheid wusste. Aber er war ja ein häuslicher Typ, sprich, er ist jetzt nicht auf die Jagd gegangen ständig, sondern er hat sich wahrscheinlich um das Vieh gekümmert, er hat sich um Weidewirtschaft gekümmert, vielleicht um Feldanbau, und wusste da ziemlich gut Bescheid, was sich ja auch später, noch in späteren Kapiteln, ich glaube 31 oder so, oder 30, darin gezeigt hat, eben, dass er sehr wohl wusste, wie er Schafe züchten kann in einer bestimmten Form. Natürlich unter Inspiration Gottes, aber er hat es schon ziemlich gut praktisch hingekriegt.
Hier wird auch nicht gesprochen davon, dass der Jakob mit der Rahel schon irgendwie so verhandelt hat, ob sie vielleicht zusammenpassen würden. Vielleicht hat er das, aber steht nicht. Es steht einfach, dass er zum Vater der Rahel ging, also zum Laban, und sagte, ja, für deine Tochter würde ich gern 7 Jahre arbeiten. Ob die Rahel das schon gewusst hat, das steht ja gar nicht, ist in diesem Zusammenhang auch gar nicht so entscheidend.